Jetzt darf ich eben Holger Faas begrüßen, der Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes. Seit Oktober 2011. Und das ist ein schweres Amt, weil der Deutsche Astrologenverband ist sehr groß. Ja, und da gibt es ja jede Menge Aufgaben, die wirklich nicht so leicht sind, ja, die zu bewältigen. Und er hat da schon ein schweres Amt übernommen, aber er ist schon lange in der Prüfungskommission und hat schon sehr lange sich für den Deutschen Astrologenverband verdient gemacht. Und heute geht es Flügel oder Klotz am Bein. Ja? Planeten im Aspekt zu den Mondnoten. Und ich finde, das habe ich ausgewählt, weil ich das besonders spannend finde. Die Mondknoten werden in unserer Astrologie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja? Und die Planeten, die sie fördern oder hemmen, die spielen eine ganz große Rolle. Und jetzt darf ich das Wort an dich geben, wir sind schon ganz gespannt. Danke, dass du nach Wien gekommen bist.
Gerne. Ja. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ich freue mich, hier zu sein. Bei diesem Vortrag, Flügel oder Klotz am Bein, die Mondknotenachse und Planeten im Aspekt zu der Mondknotenachse, da muss ich eine sehr persönliche Vorbemerkung machen. Mit Astrologie habe ich angefangen, als ich 16 Jahre alt war. Und ich habe in den ersten Jahren bis ungefähr 33 die Mondknoten überhaupt nicht berücksichtigt. Ich habe immer so getan, wenn ich mich mit Horoskopen beschäftigt habe, als gäbe es sie nicht. Die haben mich überhaupt nicht angesprochen. Das hat sich dann erst geändert, als ich 33 war. Das lässt sich im Nachhinein auch astrologisch begründen. Wir müssen jetzt einen neuen Vortrag machen über bestimmte Rhythmen. Also mit 33 kommt so ein bestimmter Sonne-Mond-Rhythmus wieder zusammen. Als ich 33 war und dann im Laufe der Zeit habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was ist denn mit Planeten, die einen Aspekt haben zu der Mondknotenachse, also unabhängig von der Mondknotenachsen-Thematik an sich. Weil von manchen Lehrern und Lehrerinnen hatte ich gelernt, das sind Hindernisse auf einem Entwicklungsweg, und von anderen hatte ich gelernt, darauf soll man sich konzentrieren, das sind die besonderen Talente. Und das empfand ich selber als sehr schwierig. Und ich habe einen sehr langen Prozess durchgemacht und habe mal diese These vertreten und mal jene. Und ein bisschen spiegelt sich das auch in der Entwicklung dieses Vortrages ab. Jetzt sind nochmal 13 Jahre vergangen, seitdem ich mich also mit den Mondknoten beschäftige. Und inzwischen habe ich für mich da einen guten Weg gefunden, den ich Ihnen auch im Laufe des Abends erläutern möchte. Ich will damit nur sagen, die Mondknoten, wie du jetzt so schön auch gesagt hast, sind so ein stiefmütterliches Thema. Es ist ein schwieriges Thema, weil sie ja nicht greifbar sind. Es sind nicht so direkt spürbare Persönlichkeitsanteile, wie wir das bei den Planeten haben. Und je länger ich mich mit ihnen beschäftige, umso mehr ich da eintauche, umso deutlicher wird mir aber, was für ein schöner Schlüssel das für ein Horoskop auch ist. Also inzwischen sind für mich die Mondknoten, wenn jemand zur Beratung kommt und jetzt nicht nur vielleicht eine konkrete, aktuelle Problematik besprechen will, sondern eher so grundsätzlich so über seine Lebensthemen nachdenken möchte, reflektieren möchte, dann nehme ich oft tatsächlich die Mondknotenachse als so einen Schlüssel zum gesamten Horoskop. Und vielleicht klappt es ja, Ihnen das heute Abend darzulegen und schmackhaft zu machen, und dass Sie dann auch Lust kriegen, mehr als vielleicht in der Vergangenheit. Aber vielleicht sind Sie auch schon Mondknoten-Experten, ich weiß es ja nicht, ich kenne Sie ja nicht persönlich. Das werden wir sehen. Ich halte es bei meinen Vorträgen üblicherweise so, dass ich zwischendrin immer mal ein kurzes Päuschen mache, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, damit, wenn Fragen entstehen beim Zuhören, damit Sie die nicht bis irgendwie ganz zum Ende, bis heute, ich weiß nicht, wie lange wir machen, 21 Uhr da was aufheben müssen, na, dann sind die Sachen auch wieder vergessen. Dass Sie aber auch nicht das Gefühl haben, Sie müssen so zwischendurch jetzt da reinspringen. Also machen sich Notizen gerne, und ich mache immer kleine Zäsuren, frage mal so in die Runde, gibt es was, was unklar ist, dann können wir das klären und dann können wir weitermachen. Okay, die Mondknoten. Ganz kurz, sozusagen, das ist zum Verständnis wichtig, ein astronomischer Hinweis, was die Mondknoten sind. Die Mondknoten sind ja erstmal nur errechnete Punkte. Es sind Schnittpunkte im All, dort wo sich die Sonnenbahn mit der Mondbahn trifft. Man kann das übrigens von allen anderen Planeten auch machen. Da wo sich die Sonnenbahn mit der Venusbahn trifft, da haben wir die Venusknoten. Wo sich die Sonnenbahn mit dem Mars trifft, haben wir die Marsknoten. Ich kenne auch ein paar Kollegen und Kolleginnen, die auch damit arbeiten. Das ist aber nicht so populär. Durchgesetzt haben sich die Mondknoten und das hat auch seinen Sinn aus zwei Betrachtungsweisen. Einmal aus der Betrachtungsweise der Frage, wer trifft sich denn da eigentlich? Und das sind ja die beiden Lichter. Also wenn ich einen Schnittpunkt habe zwischen Sonnenbahn und Mondbahn, dann treffen sich die Lichter im Horoskop. Und das sind natürlich die Faktoren, die ganz besonders dicht an uns dran sind, die unsere Persönlichkeit ja ganz besonders markant auch kennzeichnen. Wenn Sie sich das vorstellen, wenn man sozusagen von außen gucken würde auf ein Kollektiv, eine ganze Nation, eine ganze Generation, dann sind wir irgendwie bei den Planeten Pluto, Uranus, Neptun. Je näher wir ranzoomen, dann kommen die gesellschaftlichen Planeten, Jupiter und Saturn. Und wenn wir noch näher rangehen, sind wir in der Interaktion mit Einzelpersonen bei Venus und Mars. Und wenn wir noch näher ranzoomen, sozusagen nur noch das Gesicht einer Person haben, dann sind wir bei Sonne und Mond angekommen. Und insofern ist natürlich dann ein Verbindungspunkt, den ich finde, zwischen der Sonne im Horoskop und dem Mond im Horoskop, hat eine ganz besondere Energie, eine ganz besondere Brisanz. Das zum einen, also ich sagte, es gibt so zwei Gründe, warum es sinnvoll ist, sich auf die Mondknoten zu konzentrieren. Das zum einen. Und zum zweiten, das wissen Sie wahrscheinlich, ich sage es trotzdem nochmal, die Mondknoten, wenn die Mondknoten sich zusammen mit der Sonne und dem Mond auf einer Ebene befinden, dann kommt es ja zu Finsternissen. Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, je nachdem, ob wir eine Vollmond- oder eine Neumondsituation haben. Und heutzutage berührt uns das vielleicht nicht mehr so dramatisch. Wir haben überall Licht, es ist nachts sowieso hell und wenn man nicht rausgeht, kriegt man sowas vielleicht gar nicht mit, ist es ja ohnehin relativ selten. Aber vielleicht hatten Sie ja die Gelegenheit, 99 glaube ich, die Sonnenfinsternis, die auch live zu erleben. Und vielleicht haben Sie ein Gespür dafür bekommen, wenn Sie sich vorstellen, in einer Zeit zu leben, wo wir nicht so eingeschlossen sind in Räume und nicht so technisiert und nicht alles künstlich beleuchten, wenn da auf einmal die lebensspendende Sonne verschwindet. Das ist ein Moment gewesen, den haben Menschen früher sehr gefürchtet. Und die Befürchtung war sozusagen, dass das Chaos wieder ausbrechen könne. In allen Kulturen haben wir einen ähnlichen Mythos, was so die Entwicklung der Welt und der Erde angeht. Und in der Regel herrscht vorher immer irgendeine Form von Chaos. Und je nachdem, welche Kultur Sie dann angucken, es gibt dann einen bestimmten Entstehungsprozess eben der verschiedenen Himmelsphänomene und der Erde. Aber vorher ist dieses Chaos. Und ein großes Bedürfnis des Menschen ist es ja, Ordnung zu bringen. Auch die Astrologie ist ein System Ordnung. Wenn wir an den Himmel gucken, das ist erstmal nur ein völliges Durcheinander von Punkten. Und die Astrologie ist ein System Ordnung da hineinzubringen und dadurch natürlich auch Bedeutung zu erkennen. Und wenn diese Ordnung, auch diese Ordnung, dass eben tagsüber die Sonne zu sehen ist und dass in bestimmten Rhythmus der Mond zu sehen ist, wenn diese Ordnung auf einmal durchbrochen wird, dann besteht das Risiko, dass wieder sozusagen alles in Chaos ausbricht. Und das war halt mit einer großen Unsicherheit und großer Angst verbunden. Und das ist der Grund auch, warum, also natürlich diese Finsternisse, aber dann auch die Mondknoten in unserer Deutung heute noch oftmals so als Hinweis für bestimmte Schattenthemen gedeutet werden oder auch mit Ängsten in Verbindung gebracht werden in manchen Interpretationen, weil man sozusagen diesen, dieses Auseinanderbrechen des Gewohnten, des Rhythmischen und der Ordnung damit assoziiert. Wo ist es denn? Ich wollte Ihnen jetzt ein Bild zeigen. Ach, da haben wir es. Einfach nochmal so zum Verständnis. Das Astronomische, über das ich eben gesprochen habe, die Scheibe sozusagen, die durch die scheinbare Sonnenbewegung entsteht, und die Scheibe des Mondes. Warum heißt es jetzt aufsteigender und absteigender Mondknoten? Das ist ja schnell erklärt, weil der Mond an dieser Stelle sozusagen unterhalb dieser Scheibe absteigt und dort wieder über diese Sonnenscheibe wieder aufsteigt. Ich zeige Ihnen dieses Bild, weil ich daran auch noch etwas anderes deutlich machen möchte, worüber wir heute im Laufe des Abends sprechen werden. Nämlich, Sie kennen wahrscheinlich die Tendenz, die Mondknotenachse als einen Auftrag zu deuten, sich von einer bestimmten Verhaltensweise, von einer Seite sozusagen wegzuentwickeln, zu einer anderen hin. Also es heißt immer, man solle sich vom absteigenden Mondknoten fortbewegen, auf einem Entwicklungsprozess zum aufsteigenden Mondknoten hin. Das erklärt sich ein Stückchen daraus, wenn wir den astronomischen Hintergrund kennen. Denn hier haben wir einmal eine Stelle, wo es sozusagen in den Untergrund geht, herunter. Und da wollen wir in der Regel nicht hin, nach unten. So, also sagt man, schau, dass du hier nach oben wieder kommst. Ja? Gleichzeitig, und das finde ich fast noch den wichtigeren Moment, der aufsteigende Mondknoten ist quasi Richtung Sonne. Und wenn wir die Sonne als das Zentrum unserer Wahrnehmung, ja, wir sind eingebunden in das Sonnensystem, die Sonne ist das Zentrum, es ist das lebensspendende Licht. Wir können es ja auch übersetzen in der Astrologie, die Sonne auch als den Wesenskern unserer Persönlichkeit, das sozusagen, wo Bewusstsein auch mit assoziiert wird. Also da sollen wir ja hinstreben und das die Deutung von dem absteigenden weg hin zu dem aufsteigenden Mondknoten ergibt sich aus diesen astronomischen Bedingungen. Und ich glaube, das sollte man wissen, um ein bisschen zu verstehen, wie es überhaupt zu solchen Deutungen kommt. Ich werde im Laufe des Abends noch ein bisschen erklären, dass ich mit dieser Deutung nicht ganz so einverstanden bin, aber zumindest lässt sie sich, denke ich, gut herleiten. Ja, wir haben also an den Mondknoten im Prinzip so etwas wie sensitive Punkte. Da sind ja keine Körper im All, da ist ja nichts, da kann ich ja nicht hinreisen. Das ist ja nur in Anführungsstrichen errechnet. Und wenn an diesen errechneten Punkten Sonne und Mond stehen, dann kommt es eben zu Finsternissen. Und an der Stelle möchte ich dann noch die zweite Begrifflichkeit einführen, die wir mit den Mondknoten auch verbinden, nämlich den Drachenschwanz und den Drachenkopf. Ich habe lange mich geweigert oder gescheut, diese Begriffe zu verwenden, weil sie mir so fremd waren. Je mehr ich mich mit den Mondknoten beschäftigt habe, habe ich mehr verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich möchte die Bilder von Drachenschwanz und Drachenkopf tatsächlich deswegen auch ein Stück weit verwenden, obwohl so in meiner üblichen Sprache rede ich in der Regel mal auch von den Mondknoten, aufsteigend oder absteigend. Denken Sie nochmal an das, was ich eben über das Chaos gesagt habe. In der mythologischen Bildersprache ist es so, der Drache kommt, frisst, also verschlingt die Sonne bei einer Sonnenfinsternis und dann ist sie weg. Und dann wird sie sozusagen, geht sie durch den Schlund, durch die Speiseröhre, durch den Magen, durch den Darm, wird verdaut und irgendwann wieder ausgeschieden und dann ist sie wieder da. Und in dieser Zeit ist sie eben weg, ist nicht zu sehen. Das ist tatsächlich die Idee, ja, auch warum man überhaupt von einem Drachen spricht. Jetzt haben wir in unserer Kultur, in der wir leben, Probleme mit Drachen. gucken Sie sich die verschiedenen Sagengeschichten und mythologischen Geschichten an. Bei uns sind die Helden dadurch gekennzeichnet, dass sie den Drachen töten. Das kann man als eine besondere Intensität deuten, patriarchales Strukturen aufrechtzuerhalten, ja, weil die Sonne als das männliche Prinzip verschlungen wird und derjenige, also das Fabelwesen, was diese Sonne verschlingt, soll getötet werden, weil in dieser Zeit, wie gesagt, das Chaos ist. In anderen Kulturen ist das ja nicht so. Wir haben zum Beispiel in den asiatischen Kulturen den Drachen mit ganz anderen Assoziationen besetzt. Da, wo bei uns an fürstlichen Gebäuden links und rechts die Löwen sitzen, also auch wieder das patriarchale Prinzip, das Sonneprinzip, da sitzen in den asiatischen Kulturen an solchen Palästen links und rechts oft die Drachen. Da sind es Tiere, die man mit Weisheit, mit Güte zum Beispiel assoziiert. Also eine ganz andere Umgangsform. Vielleicht auch mit einer größeren Gelassenheit dem Chaos auch entgegenzusehen und auch zu verstehen, dass wir in unserem Lebensprozess immer Momente haben und haben müssen, an denen wir mit der herkömmlichen Art, mit unserem Leben umzugehen, auch nicht weiter können. Tatsächlich sind die Mondknoten ja auch so ein Moment, wenn ich versuche, die jemand zu beschreiben, sage ich immer, das ist ein Moment wie zwischen zwei Atemzügen. Das ist so ein ganz kurzer Moment der Ruhe, der da eigentlich einkehrt. In dem Bild von dem Verschwinden der Sonne oder des Mondes bei einer Mondfinsternis, also das Verschwinden eines Lichts, muss das ja auch nicht zwingend beängstigendes Chaos bedeuten, sondern es kann ja auch Ruhe bedeuten. Und diejenigen, die vielleicht tatsächlich die Gelegenheit hatten, 99 die Sonnenfinsternis mitzuerleben, werden gemerkt haben, es ist so eine Mischung. Es ist was Ungewöhnliches, vielleicht auch was Beängstigendes, aber es tritt auf einmal auch so eine Ruhe ein, wenn sie nicht das Pech hatten, irgendwo zu sein, wo Leute sofort Feuerwerkskörper gezündet haben. Aber das ist dann Menschen gemacht. Also eigentlich tritt ja so eine wahnsinnige Entspannung und so eine Ruhe ein. Wir haben bei der Mondknotenachse, und das ist jetzt nochmal das Bild auch mit dem Drachenkopf und dem Drachenschwanz, also den Moment des Verschlingens und des Ausscheidens. Damit ist auch wieder eine Richtung vorgegeben. Egal welches Wesen Sie nehmen, das kann ein Tausendfüßler sein oder ein Mensch, die Fressorgane sind sozusagen immer nach vorne gerichtet und die Ausscheidungsorgane, da soll man möglichst nicht so hineintreten, die sind eher nach hinten gerichtet. Also damit ist so eine Richtung vorgegeben und auch eine Zeitrichtung oder eine Bewegungsrichtung. Das, was wir sozusagen an der einen Seite haben, ist eher so auf die Zukunft hingerichtet und das andere ist ja verdaut, das ist eher was von der Vergangenheit. Und die Mondknotenachse kann man durchaus deuten als eine Verbindung von Zukunft und Vergangenheit. Dazu muss man gar nicht Karma-Experte sein, ich bin das nicht. Ich bin nicht Experte für Karma-Astrologie. Das kann man auch auf sein jetziges Leben beziehen, wer mag, wer den Radius größer machen will und das vorherige oder zukünftige Leben beziehen will, kann das genauso machen. Also das funktioniert unabhängig jetzt von so einer Glaubensvorstellung, was Reinkarnation angeht. Also die Mondknotenachse als auch so ein Moment, in dem die Vergangenheit und die Zukunft zusammenkommen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich vielleicht auch erklärt, warum der Absteig, oder nochmal eine neue Erklärung, weil wir hatten ja schon welche aus der astronomischen Sichtweise, eine neue Erklärung, eine zusätzliche, warum der absteigende Mondknoten als etwas gedeutet wird, von dem man sich wegbewegen soll, weil er zu der Vergangenheit gehört. Während der aufsteigende Mondknoten eher das symbolisiert, was die Zukunft für uns bereithält. Und Entwicklung kann immer nur nach vorne, auch zeitlich nach vorne stattfinden. Verständnis, das kann rückwärts gerichtet sein, aber Entwicklung kann nur nach vorne gerichtet sein. auch daher, also wir haben mehrere Indikatoren, die uns tatsächlich glaubhaft erklären, warum diese Deutung von nach irgendwie richtig ist. Und trotzdem sagte ich schon vorhin, ich bin damit nicht so ganz einverstanden. Wir haben in unserem Horoskop ja mehrere Achsen. Die Mondknotenachse ist ja nur eine. Die bekannteste Achse ist die Aszendent-Deszendent-Achse. Dann haben wir die ICMC-Achse. Wir können nochmal eine unbekannte dazu nehmen. Das wäre die Lilith-Priapos-Achse. Aber zumindest Aszendent-Deszendent-ICMC werden Sie alle verwenden. Und damit hätten wir dann mit dem Mondknoten sozusagen die dritte Achse im Horoskop. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt Gäste im Raum gibt, die sagen, ja, bei den anderen Achsen mache ich das genauso. Ich deute, du musst weg vom Aszendenten und dich hin entwickeln zum Deszendenten. Oder Leute, die sagen, du musst dich lösen von deinem IC und musst dich orientieren an dem MC. Ich mache das nicht und ich kenne auch kaum Leute, die das machen, sondern die sagen, das gehört irgendwie zusammen. Das eine bedingt das andere. Wenn ich den Aszendenten betrachte und von mir aus, sagen wir mal, einen Waage-Aszendenten habe, dann trete ich ja mit einer bestimmten diplomatischen und konflikteindämmenden, balancierenden Art in die Welt. Und dann tut es mir gut, jemanden zu haben, der genau diese Qualität herausfordert, weil er halt mit einer gewissen klaren Haltung, vielleicht einer gewissen Aggressivität oder auch Schärfe auf mich zukommt. Also das eine gehört zum anderen. Und bei den Mondknoten möchte ich das gerne genauso handhaben. Wir haben, wie gesagt, durchaus, und das lasse ich Ihnen auch frei, wie Sie das selber deuten wollen, wir haben berechtigte Überlegungen, da eine Richtung hineinzudeuten. Aber ich finde, wir haben genauso berechtigte Überlegungen zu sagen, wenn ich eine Seite vernachlässige, egal auf welcher Achse, dann komme ich immer in ein Ungleichgewicht. Und wenn ich einen absteigenden Mondknoten im Stier habe, bedingt das ja schon wieder den aufsteigenden Mondknoten im Skorpion. Also gehört es auch da irgendwie zusammen. Tatsächlich sehe ich die Mondknoten als eine Aufhebung eines dualistischen Systems. Und das möchte ich ein bisschen erklären. Dazu benutze ich jetzt einen Begriff, der nicht so sehr populär ist, aber ich führe ihn an der Stelle ein, nämlich den Begriff der Schuld. Möglicherweise hat der absteigende Mondknoten etwas mit diesem Thema Schuld zu tun, was immer das auch sein mag. In unserer Kultur gibt es eine Grundschuld, die Erbsünde, und da gibt es ein Tier, was wir damit assoziieren, das ist die Schlange. Die Schlange wiederum ist dem Drachen ja sehr ähnlich. Also ein Drachen ist im Prinzip ja die geflügelte Schlange. Wenn wir der Schlange die Flügel wegnehmen, wenn wir dem Drachen die Flügel wegnehmen, bleibt die Schlange. Also vom Bild her ist der Drachen ja eine Verbindung von Himmel und Erde. Okay, also es gibt eine Verbindung oder es gibt eine Ähnlichkeit zwischen Schlange und Drachen. Deswegen liegt es nahe und ist legitim, hier an der Stelle auch von der Schlange zu sprechen. Gut, in unserer Kultur, also wir wissen übrigens ja gar nicht, wie die Schlange aussieht. In Genesis 3 heißt es ja, nach dem ganzen Vorfall, Du wirst bestraft, dadurch, du sollst jetzt auf den Boden kriechen und nur noch Staub fressen, sinngemäß. Das heißt, vorher ist die Schlange offensichtlich nicht auf den Boden gekrochen. Das heißt, sie muss anders ausgesehen haben. Vielleicht hat sie Füße gehabt oder was, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich wissen wir gar nicht, wie die Schlange aussieht. Also, diese Schlange, die hat ja irgendwas mit dem Sündenfall zu tun. Und lassen Sie uns kurz nochmal überlegen, was da eigentlich passiert ist. Die beiden Paradiesbewohner haben ja von dem Baum gegessen, der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Es gab ja noch einen anderen wichtigen Baum, den Baum des Lebens, gab es auch im Paradies. Der war aber da uninteressant, sondern von der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Gut und Böse, Ja und Nein, Tag und Nacht, Mann und Frau sind ja das Grundprinzip des Dualismus. In dem bewegen wir uns. Wir kennen nur vorne und hinten, Vergangenheit und Zukunft. Wir bewegen uns in diesem Dualismus. Wir sind da sozusagen hineingefallen. Wir als inkarnierte Menschen. Das ist aus spiritueller Sicht sozusagen das Grundübel, dass wir in einem dualistischen System, in einem dualistischen Denken leben. Wir können gar nicht anders. Ich kann immer nur unterscheiden, ich bin müde oder nicht müde, ich bin satt oder nicht satt, ich bin jetzt hier oder ich bin draußen. Wir können das gar nicht anders handhaben. Aber daraus ergeben sich ja viele Probleme. Wir haben Feinde oder Freunde, daraus ergeben sich ganz viele Probleme aus diesem dualistischen System. Vermutlich war es im Paradies anders. Vermutlich gab es da sozusagen irgendeine andere Art der Weltwahrnehmung, wie auch immer die ausgesehen haben, also aber im Sinne einer Einheit. Es gibt eine Schlange, die zeigt uns jetzt sehr deutlich, was das alles mit unserem Thema des Abends, nämlich mit dem Mondknoten, zu tun hat. Und das ist die Kobra. Und das ist jetzt ein Foto von einer Kobra, quasi von dem Hinterkopf her aufgenommen. Und was Sie da sehen, ist das Symbol des absteigenden Mondknotens. Da haben wir also ein Tier, was dieses astrologische Symbol mit sich herumträgt. Ein Tier, das wir mit dem Thema Sünde in Verbindung bringen. Wir haben die Mondknotenachse. Ich sagte schon, die Sonne und Mond miteinander verbindet, also auch unser dualistisches System, ja, das Grundprinzip des Männlichen und das Grundprinzip des Weiblichen, und an der Mondknotenachse wird es miteinander verbunden. Und wir haben also die Idee, oder wir kommen immer stärker dahin zu erkennen, dass es hier um die Verbindung von Gegensätzen oder gar die Aufhebung von Dualitäten geht. Und das ist der Hauptgrund, warum die Mondknotenachse so stark in spiritueller Horoskopdeutung verwendet wird. Weil es ist ja oft ein Ziel oder von vielen spirituellen Richtungen ein Ziel, aus diesem dualistischen System sich herauszuentwickeln. Wohlwissend, dass wir das wahrscheinlich gar nicht schaffen, solange wir hier auf Erden wandeln. Aber sei es, je nachdem, es gibt ja sehr unterschiedliche, je nach Religion und so weiter, haben die alle verschiedene Techniken. Die einen sagen, mach es mit Meditation, die anderen in der Vereinigung mit Gebet, mit Gott, was auch immer. Aber Ziel ist es oft, wieder aus dieser Gespaltenheit herauszukommen, wieder in eine Einheit. Und die Mondknotenachse, die dieses Thema transportiert, zeigt uns in der Deutung eine Möglichkeit an, da hinzukommen. Quasi wieder ein Stück in diese Einheit zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Gedankengang, natürlich auch für unsere nächste Frage, was machen wir mit den Planeten, die da dranhängen. So, und jetzt habe ich doch einen etwas längeren Kontext erstmal erklärt, bevor ich diese kurze Unterbrechung mache, von der ich am Anfang sprach, um zu fragen, gibt es bis jetzt etwas, wo Sie sagen, oh, das ist mir noch nicht so ganz klar, da habe ich eine Frage oder eine andere Meinung, dann wäre jetzt Gelegenheit, das zu sagen. Ja.
Ich frage mich, warum Sie Dualismus sagen und nicht Polarität.
Ah.
Wird es durch Polarität nicht besser ausgedrückt, weil es ja zwei gegensätzliche Prinzipien sind, Mann und Frau.
Ja.
Allein heißt es nur zwei.
Ja, da haben Sie völlig recht, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich sage ab jetzt Polarität. Gibt es noch eine Frage?
Ich hätte noch eine Frage zu der anfangsastronomischen Erklärung.
Ja.
Sie haben gesagt, es ist der Schnittpunkt der Ebene zwischen der Sonnenlaufbahn und der Mondlaufbahn.
Ja.
Dazwischen steht aber die Erde.
Ja.
Da kann es ja nur immer einen Schnittpunkt geben, aber jetzt gibt es ja den Mondknoten
Also der Mond kreist ja um die Erde, ne? Und er ist sozusagen mal, etwas simpel gesagt, mal Richtung Sonne und mal von der Sonne weg. So. Und er kreist sozusagen um die Erde so rum. Vielleicht machen wir nochmal das Bildchen gerade dazu. Die scheinbare Sonnenlaufbahn ergibt sich ja ganz realistisch gesagt dadurch, dass sich die Erde bewegt. Die Erde macht ja im Prinzip diese Scheibe. Das ist die Erde und die bewegt sich hier um die Sonne rum. Ja? Und dadurch ergibt sich sozusagen diese Scheibe. Und hier ist der Mond, der bewegt sich um die Erde herum. Und dadurch ergibt sich diese etwas dunkelgrauere Scheibe. Und da, wo sich die beiden Scheiben begegnen, da sind die Mondknoten.
Ich habe ja jetzt noch die Dame, astrologisch, ich kriege das jetzt nicht.
Ja, ihr Mondknoten ist der gleiche von der Dame vorher. Sie haben ja auch die gleiche Sonne im Horoskop, in verschiedenen Zeichen natürlich. Ja? Aber die Mondknoten sind in dem Sinne nicht jetzt individuell für sie berechnet. Nein, ne? Natürlich müssen wir gucken, wo standen die, an ihrem Geburtstag, in welchem Zeichen, aber das machen wir mit der Sonne und so weiter ja genauso. Die Mondknoten sind sozusagen permanent da, nur nicht sichtbar. Okay? Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, dass es, und das hört man auch überall, wo man mit Astrologen spricht oder unterrichtet wird, dass man sich vom absteigenden Mondknoten zum aufsteigenden entwickeln soll. Ich habe allerdings auch dazu gehört, dass die Summe der Horoskopfaktoren eigentlich gemeint sind zum aufsteigenden Mondknoten. Und das wollte ich fragen, ob sich das meine persönlich, also persönlich erklärt, vom absteigenden zum aufsteigenden oder übergeordnet die gesamten Horoskopfaktoren zeigen im aufsteigenden zum aufsteigenden Mondknoten.
Ich würde es weder noch so sagen. Also, ich sagte ja schon, ich bin nicht so ein sehr überzeugter Anhänger dieser These von nach. Ich glaube, dass die Mondknotenachse eher wie so eine Art Kompassnadel zu sehen ist. Die Kompassnadel sagt mir auch nicht, wohin ich laufen muss, sondern es ist so eine Grundausrichtung. Eine Grundausrichtung, mit welcher Thematik, wie so ein roter Faden, ich mich in meinem Leben vielleicht beschäftige. Und üblicher oder in der Regel ist das so, dass sich das auch nochmal in den Planetenkonstellationen widerspiegelt. Also das ist eine Beobachtung, die ich zumindest sehr häufig gemacht habe. Die Planeten geben stärker sozusagen auch die Kräfte an, die mir helfen, so eine Lebensreise dann auch zu bewältigen. Insofern könnte man überlegen, ob sie sozusagen dazu arbeiten. Das kann man schon, also so würde ich es vielleicht eher formulieren. Okay. Gut, dann machen wir weiter. Also. Mondknotenachse als eine Möglichkeit, wieder in die Einheit zu kommen. Das war so das letzte Stichwort. Und ich möchte Ihnen an der Stelle, dass wir sozusagen jetzt in die Deutung auch langsam einsteigen, dass wir erstmal uns angucken, die 12 Mondknotenachsen, die möglichen. Und dann im nächsten Schritt die Planeten dazu nehmen. Mit den Achsen will ich nicht so ewig viel Zeit verbringen, damit wir auch noch tatsächlich auch Zeit noch für die Planeten dann haben. Ich gehe jetzt immer sozusagen von dem absteigenden Mondknoten aus. Ne? Also der absteigende Mondknoten im Zeichen Widder. Wenn wir uns vorstellen, unabhängig jetzt von der Richtung, ja, von nach oder sonst, aber wenn wir uns diese Zeitachse vorstellen, sagen, das hat was damit zu tun, auch tatsächlich mit Vergangenheit und mit Zukunft und dieser, wo verschiedene Dinge zusammengebracht werden, Wir haben hier dieses schöne Bild von dem absteigenden Mondknoten, was aussieht wie so ein Säckchen, wo man so oben was reintun kann, wo ich sage mal, das ist ein Säckchen mit Erfahrungen, die ich irgendwie mit mir rumtrage. Wie auch immer ich die gemacht habe, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, wir kommen ja auf die Welt und sind ja nicht da in dem Moment eine Tabula rasa, sondern wir bringen schon bestimmte Dinge mit. Das kann man familiär auch schön sehen, wenn Sie Familienhoroskope machen von Ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, werden Sie schon feststellen, da bringen Sie auch Sachen mit. Wie immer das funktioniert, ich weiß es gar nicht genau, aber die Tatsache, wir kommen ja nicht irgendwie als völlig unbeschriebene Blätter hier an. Und der Mensch mit dem absteigenden Mondknoten im Widder, der bringt sozusagen, den nenne ich sozusagen den durchsetzungsstarken Mensch, der mitbringt eine Art von Erforschung, etwas erforscht in der Vergangenheit, nämlich das Für und Wider aggressiven Verhaltens. Und jetzt geht es darum, aber diese Dinge neu und zwar über das Persönliche hinaus einzusetzen. Also die Mondknoten sind zwar an die persönlichen Faktoren Sonne und Mond gebunden, aber idealerweise leuchten unsere Lichter in unserem Horoskop oder in unserer Persönlichkeit natürlich nicht nur für uns alleine und wir machen nicht nur Ego-Schau und Nabelschau, sondern stellen diese Lichter auch für eine größere Gemeinschaft zur Verfügung. Deswegen ist so mein Deutungssatz, mein Kurzsatz, wenn ich das sozusagen in einen kurzen Satz hineinfassen sollte, immer so, also der absteigende Mondknoten in Widder, der aufsteigende in Waage, also der durchsetzungsstarke Mensch, der für und wider aggressiven Verhaltens erforscht hat. Und jetzt geht es darum, den Mut auch für und auch mit anderen einzusetzen. Für andere einzusetzen, auch mit anderen einzusetzen. Der absteigende Mondknoten im Stier und der aufsteigende im Skorpion ist der besitzende Mensch, der für und wider des Sammelns erforscht hat. Und jetzt geht es darum, das materiell Sinnliche auch für Veränderungen einzusetzen. Der absteigende Mondknoten in den Zwillingen und der aufsteigende in den Schützen ist der interessierte Mensch, der für und wider der Vielseitigkeit erforscht hat. Und jetzt geht es darum, diese zahlreichen Puzzlesteinchen miteinander in Verbindung zu bringen. Der absteigende Mondknoten im Also, Sie wollen das mitschreiben. Okay. Wo sind Sie denn bei welchem? Beim Stier. Dann sage ich den Zwilling nochmal. Ja? Den Stier auch nochmal. Der Stier ist der besitzende Mensch. Der besitzende Mensch, der für und wider des Sammelns erforscht hat. Und jetzt geht es darum, das materiell Sinnliche auch für Veränderungen einzusetzen. Zwilling, der interessierte Mensch, der für und wider der Vielseitigkeit erforscht hat. Und jetzt geht es darum, die zahlreichen Puzzlesteinchen miteinander in Verbindung zu bringen. Krebs, der empfindende Mensch, der für und wider sanften Verhaltens erforscht hat. Und jetzt geht es darum, die Fürsorglichkeit auch für die Öffentlichkeit und mit der Öffentlichkeit einzusetzen. Genau, Krebs, Steinbock, genau. Also absteigen Krebs, aufsteigen Steinbock. Da kommen wir gleich. Absteigender Mondknoten im Löwen, also aufsteigender dann den Wassermann, der herausgehobene Mensch, der für und wider selbstbewussten Verhaltens erforscht hat. Und jetzt geht es darum, diese Einzigartigkeit auch für oder mit Teams einzusetzen. Der absteigende Mondknoten in der Jungfrau, der aufsteigende dann in den Fischen, der analysierende Mensch. Der für und wider der irdischen Realität erforscht hat. Und jetzt geht es darum, das Konkrete mit dem Transzendenten zu verbinden. Der absteigende Mondknoten in Waage, der aufsteigende also jetzt im Widder, der beziehungsorientierte Mensch. Der für und wider diplomatischen Verhaltens erforscht hat. Und jetzt geht es darum, den Charme auch für eigene Interessen einzusetzen. Der absteigende Mondknoten in Skorpion, der aufsteigende in Stier, der sich wandelnde Mensch. Der für und wider geistiger Konzepte erforscht hat. Und jetzt geht es darum, die tiefen Erkenntnisse auch für Sinnenfreuden einzusetzen. Der absteigende Mondknoten in Schütze. Der aufsteigende in Zwillinge, der philosophische Mensch, der für und wider geistige Auseinandersetzungen erforscht hat, und jetzt geht es darum, die Erkenntnisklarheit in praktische Weisheit umzusetzen. Der absteigende Mondknoten im Steinbock, der aufsteigende im Krebs, der Leistungsmensch. Der für und wider strebsamen Verhaltens erforscht hat. Und jetzt geht es darum, die Beständigkeit auch für das Gefühlsleben einzusetzen. Der absteigende Mondknoten im Wassermann, der Gruppenmensch, der Gruppenmensch, der für und wider reformerischer Ideen erforscht hat, und jetzt geht es darum, die Visionen auch für die eigene Kreativität einzusetzen. Und schließlich der absteigende Mondknoten in den Fischen, der aufsteigende in der Jungfrau, der mystische Mensch. Der mystische Mensch. Der für und wider der Bewusstseinserweiterung erforscht hat. Und jetzt geht es darum, Vertrauen in die Realität hineinzutragen. Die Mondknotenachse zeigt, das sind jetzt ja so kurze Schlagwortsätze, die Mondknotenachse zeigt also, so ein Grundthema, das Sie in vielen Lebenssituationen wiederfinden können, mit einem Erfahrungsschatz, wo immer der auch herkommt, und einem Auftrag. Und das sind mir eigentlich die Begriffe, die sind mir lieber als zu sagen, gehe von da weg und nach dahin. Denn wenn ich einen Auftrag erfüllen soll, dann brauche ich einen bestimmten Erfahrungsschatz. Ich kann das eine nicht negieren, sonst kann ich das andere gar nicht machen. Das heißt, sie gehören tatsächlich zusammen. Und trotzdem gibt es einen Unterschied. Deswegen haben wir auch tatsächlich 12. Dann müssen wir durch alle 12 Zeichen einmal durchgehen. Wir haben also einen Erfahrungsschatz und einen Auftrag. Okay, ich weiß, dass Sie ungefähr nach der Hälfte der Zeit so eine kleine Pause machen. Ich wurde gebeten, die auch einzuhalten. Und deswegen schlage ich vor, jetzt an der Stelle die Pause zu machen. 10, 15 Minuten wurde mir gesagt, ist, glaube ich, so üblich. Genau. Dann machen wir dann weiter.